RD Sounds.
These milestones give concrete expression to what South Africa can become. The law will provide for the equal protection of all our citizens.
Der Mann, den ihr hier gerade gehört habt, ist Nelson Mandela. Südafrikanischer Freiheitskämpfer. Fast 28 Jahre war er als politischer Gefangener inhaftiert. Er ist in Südafrika die zentrale Figur im Kampf gegen die Apartheid, also gegen das politische System der Rassentrennung. Er ist der erste schwarze Präsident des Landes, Friedensnobelpreisträger. Und er ist das Gesicht der südafrikanischen Kampagne bei der Bewerbung um die Fußball-WM 2006. Für WM-Bewerber Deutschland eine Riesenkonkurrenz.
Nelson Mandela, da hat eigentlich emotional alles dafür gesprochen, denen jetzt eine Weltmeisterschaft zu geben, um zu zeigen, die Menschheit ist auf einem guten Weg. Wir haben die Apartheid hinter uns gelassen. Hier ist ein Land, das sich jetzt wirklich gut entwickelt, ein vorbildliches Land mit Nelson Mandela, eine absolute Ikone an der Spitze.
Wenn man gegen diese Ikone bei der Abstimmung gewinnen will, dann kommt man mit Hochglanzbroschüren und Händeschütteln allein nicht weiter. Das wissen auch Franz Beckenbauer und Co. Da braucht man schon andere Methoden. Und um die geht's in dieser Folge. Mein Name ist Esther Sedlacek und das hier ist Das Geld zu Gast bei Freunden. Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Episode 2. Eine Reise um die Welt oder kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Wer das Rennen um die WM 2006 am Ende macht, das entscheiden die Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees. Das ist so etwas wie der innere Zirkel der FIFA. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen wie das Vatikankonklave bei der Papstwahl. Eine Runde älterer, einflussreicher Männer aus aller Welt.
Das Exekutivkomitee bestand damals aus 24 Leuten. Darunter war der FIFA-Präsident Blatter zu jenem Zeitpunkt, als es um Deutschland ging. Dann gab es 8 Europäer, dann gab es 4 Asiaten, 4 Afrikaner, 3 aus Mittelamerika, 3 aus Südamerika und einer aus Ozeanien. Mein Name ist Guido Tognoni. Ich habe im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit 13 Jahre für die FIFA und 2 Jahre für die UEFA gearbeitet. Ich hatte da einige Einsicht in den Fußball. Es war eigentlich meine beruflich schönste Zeit.
Heute ist Guido Tognoni, den ihr gerade gehört habt, ein Kritiker der FIFA. Unter anderem auch wegen der Entscheidungen des Exekutivkomitees. Damals ist es so. Die 24 Mitglieder kommen aus den verschiedenen Fußballverbänden zusammen und stimmen dann in einer geheimen Wahl darüber ab, wer ein paar Jahre später die WM austragen darf. Eine einfache Mehrheit genügt. Doch es gibt eine Besonderheit. Bei einem 12:12 Unentschieden zählt die Stimme des FIFA-Präsidenten doppelt. Ein Unentschieden wäre also schlecht für Deutschland, weil Blatter ja bekennend für Südafrika wirbt. Es kommt übrigens noch etwas hinzu, was der Vergabe der WM 2006 noch mehr Würze verleiht. Es ist nämlich genau die Zeit, als aus Fußball wirklich Big Business wird. Denn der Markt mit den Fernsehübertragungsrechten explodiert damals.
Also es ging von vielen Millionen in einige Milliarden hinauf.
Ganz konkret hat ein sogenannter Filmrechtehändler der FIFA 2,2 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt, um die Übertragungsrechte an den Weltmeisterschaften 2002 und 2006 vermarkten zu dürfen. Je nachdem, wo die Turniere ausgetragen werden, fällt oder steigt der Wert dieser exklusiven Ware. So muss man es ja leider bezeichnen. An der Entscheidung hängt also richtig viel dran. Nicht nur für die Länder, die sich bewerben. Es ist ordentlich Druck auf dem Kessel.
Das Exekutivkomitee mit den 24 Leuten, das war plötzlich das wichtigste Komitee der Welt. Damals herrschte so eine Euphorie innerhalb der FIFA, dass alle sich für unantastbar hielten. Die waren irgendwo zwischen Erde und Gott, haben sie sich angesiedelt.
Und genau von diesen unantastbaren Entscheidern, irgendwo zwischen Erde und Gott, braucht das deutsche Bewerbungskomitee jetzt also eine irdische Mehrheit. 13 Stimmen, um genau zu sein. Und wenn einer himmlisch genug ist, um diese Stimmen einzusammeln, dann doch der Kaiser. Genau deshalb hat der DFB Franz Beckenbauer vom Botschafter zum Chef der WM-Bewerbung gemacht. Es bleiben weniger als 2 Jahre bis zur Entscheidung über die WM-Vergabe. DFB-Präsident Egidius Braun notiert die bittere Wahrheit handschriftlich in einer Notiz. Er schreibt,
dass die Mehrheit der Stimmen nun bei Südafrika liegt.
Beckenbauer muss das Ruder jetzt rumreißen. Auch für ihn selbst steht etwas auf dem Spiel. Sein Image als Erfolgsgarant. Er ist als Spieler und als Trainer Weltmeister geworden und hat auch sonst gewonnen, was es halt so zu gewinnen gibt. Die WM ins eigene Land zu holen, das würde ihn endgültig unsterblich machen.
Ich habe es immer wieder betont, das wäre so die größte sportliche Herausforderung in meinem bisherigen Leben. Denn die Weltmeisterschaft, die kann man alle 4 Jahre spielen. Und wenn man gut genug ist, dann kann man es auch gewinnen. Als Spieler, als Trainer oder was auch immer. Aber eine Weltmeisterschaft ins eigene Land zu holen und die dann auch noch zu organisieren, diese Chance oder diese Gelegenheit, die hat man einmal im Leben.
Wenn er aber scheitert, könnte das auch die bitterste Niederlage seiner Karriere sein. Vor den Augen der ganzen Welt. Jetzt hat er die Mission angenommen und es gibt kein Zurück mehr. Eine Bedingung hat Beckenbauer aber gestellt, bevor er den Chefposten angenommen hat. Daran erinnert sich Theo Zwanziger, der damals im Vorstand des DFB gearbeitet hat.
Er wollte allerdings darauf, hat er bestanden, eine Begleitung von Fedor Radmann haben.
Fedor Radmann. Ein Name, der in dieser Geschichte noch eine ziemlich große Rolle spielen wird. Franz Beckenbauer hat ihn mit Bedacht im Bewerbungskomitee an seine Seite geholt. Hier passt mal wieder ein Fußballvergleich. Der Trainer Beckenbauer hat mit Radmann quasi den perfekten Spieler für die freie Position auf der Schaltstelle im Mittelfeld gefunden.
Das war ein Geschäftsmann, sehr stark vernetzt, sowohl in der Wirtschaft als auch in den Medien und darüber hinaus auch im Ausland. Er ist eine sehr intelligente und auch sehr beredte Persönlichkeit. Er kann überzeugen.
Natürlich wollten wir mit Fedor Radmann für diesen Podcast auch persönlich sprechen. Aber es ist genau das passiert, was uns viele, die ihn kennen, vorher prophezeit haben. Über seinen Anwalt hat er uns abgesagt. Radmann ist wohl eher ein Typ für den Hintergrund. Unser Team hat ihn jedoch während der Recherche bei einem Termin in der Öffentlichkeit erlebt. Stattlich. Dieser Begriff beschreibt ihn ziemlich gut. Graue, zurückgekämmte Haare, unauffälliger Anzug. Radmann versprüht keinen Glamour, hat aber eine auffallende Präsenz. 2001 sendet der SWR ein Porträt über ihn mit dem bezeichnenden Titel »Die rechte Hand des Kaisers«. Darin spricht auch Radmann selbst.
Gibt es eigentlich, Herr Radmann, irgendjemanden, der im Sport oder für den Sport wichtig ist, den Sie nicht kennen?
Ja, da gibt es sicher einige.
Aber es fällt Ihnen spontan auch keiner ein?
Nein, ich glaube, ein paar kenne ich schon, aber alle sicher nicht. Aber es hat mir da schon bei der Bewerbung ein bisschen geholfen, dass ich aufgrund insbesondere meiner langjährigen Tätigkeit mit Horst Dassler bei Adidas viele Leute rund um den Erdball gekannt habe und offensichtlich muss ich mich so ordentlich aufgeführt haben, dass sie sich gefreut haben, wie sie mich wieder auftauchen sahen.
Klingt nach Understatement, oder? Vielleicht ist auch das ein Grund, warum viele Fedor Radmann als so überzeugend und gewinnend beschreiben. Der damals 55-Jährige hat einen anderen Background als der Rest der Bewerbungstruppe. Als München die Olympischen Spiele 1972 ausrichtet, ist Radmann im Orga-Team. Später wird er Kurdirektor in Berchtesgaden und landet dann, wie er es im SWR-Interview schier beiläufig erwähnt hat, bei Adidas. Firmenchef ist dort damals Horst Dassler. Der gilt als einer der ersten, die systematisch ein Netzwerk aus Deals, Gefälligkeiten und Bestechung im Sport aufgebaut haben. Das war so in den 70er, 80er Jahren. Dassler wird daher immer mal wieder als Erfinder der modernen Sportkorruption bezeichnet. Und für diesen Mann arbeitet Fedor Radmann über 10 Jahre lang. Guido Tognoni dazu.
Fedor Radmann war der Mann fürs Grobe. Und dann hat mir einer vom DFB gesagt, Radmann ist das Grobe. Der Fedor war natürlich der große Strippenzieher, ohne Rücksicht auf Verluste.
Deswegen ist Beckenbauers Wunschkandidat im Komitee umstritten. DFB-Präsident Braun will ihn eigentlich nicht im Team haben. Aber Braun gibt der Bitte des Kaisers schließlich nach. Beckenbauers Mission ist nun auch Radmanns Mission. Später spricht er darüber im SWR-Porträt.
Also der Franz und ich kamen ja erst ins Boot im Herbst 1998. da waren wir dann schon ein bisschen spät dran und hatten auch ganz schön aufzuholen, denn insbesondere die Engländer, aber auch die Südafrikaner hatten da die Nase schon sehr weit vorne. Zum Teil wurden wir auch kritisiert, dass die Deutschen sich noch nicht hätten sehen lassen.
Fedor Radmans Kritiker im DFB verstummen schnell, denn der neue Mann löst auf Anhieb ein zentrales Problem. Er schafft es, namhafte Sponsoren an Bord zu holen. Adidas, die Deutsche Bahn, Daimler Chrysler, Bayer, die Deutsche Telekom und die Lufthansa. Sie stellen der deutschen Bewerbung insgesamt rund 20 Millionen Mark zur Verfügung. Und auch der neue Bundeskanzler Gerhard Schröder verspricht, die Bewerbung uneingeschränkt zu unterstützen. Das Land, die Bundesregierung, die Wirtschaft. Alle stehen hinter der Bewerbung. Dass sich Deutschland nun richtig ins Zeug legt, um WM-Gastgeber zu werden, bleibt auch viele tausend Kilometer entfernt, nicht lange unbemerkt. Im November 1998 erreicht den DFB eine eigenartige Nachricht. Das wird später durch einen internen Untersuchungsbericht des Verbands bekannt. Das Fax ist auf den ersten Blick eine Art Hilferuf für die Opfer des Tropensturms Mitch. Der hatte ein paar Wochen zuvor über 10.000 Menschen in Mittelamerika das Leben gekostet und enorme Schäden angerichtet. Absender des Schreibens: ein gewisser Lord Klaus Lippert of Bletchley. Laut DFB-Bericht Vizepräsident des Fußballverbandes von Anguilla in der Karibik. Lord Lippert of Bletchley bittet den Deutschen Fußballbund um eine Spende für die CONCACAF, den Nord- und Mittelamerikanischen Fußballverband, also das Pendant zur UEFA in Europa. Er schreibt schon:
eine vergleichsweise geringe Summe von 1 Million Dollar könnte viel bewirken und dem DFB etliche Freunde machen.
Vom Präsidenten des Nord- und Mittelamerikanischen Verbands, Jack Warner, der übrigens auch einer der Stimmberechtigten bei der FIFA ist, lässt der Lord ausrichten, dass
der DFB bisher für die CONCACAF von allen Nationen, die sich für die WM 2006 bewerben, am wenigsten getan hat.
Huch. Lord Lippert von Bletchley schreibt weiter, dass man doch die Stimmen des amerikanischen Verbandes gewinnen wolle und das FIFA-Exekutivkomitee von der deutschen Bewerbung überzeugen wolle. Daher sei dieses Schreiben
sozusagen als Ansporn
zu sehen. Ah, Ansporn. Ah, I see. So kann man das natürlich auch nennen. Es gibt tatsächlich keinerlei Anzeichen, dass der DFB 1 Million Dollar an den Verband in Nord- und Mittelamerika geschickt hätte. Möglicherweise bewirkt dieses Fax trotzdem etwas. Vielleicht macht es dem Bewerbungskomitee deutlich, mit welchen Mitteln bei diesem Wettkampf gespielt wird, gespielt werden muss, um Stimmen zu gewinnen. So oder so, Ende 1998 erstellen Franz Beckenbauer, Fedor Radmann und der Generalsekretär des DFB eine Liste. Sie notieren, welche Stimmen jenseits der europäischen realistisch erscheinen. Die 4 Stimmen des asiatischen Verbandes, eventuell. Die 1 Stimme aus Ozeanien, vielleicht. Immerhin, diese 5 plus die europäischen, das würde für eine hauchdünne Mehrheit reichen. Verlassen kann man sich darauf allerdings nicht. Allen dämmert, es gibt nur einen Weg. DFB-Mann Theo Zwanziger dazu.
Dann kommt halt das Gewinnen von, ja, Überzeugen von Menschen im FIFA-Exco, die bereit sind, das, was wir dort vorstellen, mitzutragen und uns ihre Stimme zu geben.
Also, es geht darum, möglichst viele der 24 FIFA-Wahlmänner von der deutschen Bewerbung zu überzeugen. Da muss der Kaiser die Lichtgestalt seinen Charme persönlich spielen lassen. Im Februar 1999, knapp 1,5 Jahre vor der entscheidenden Abstimmung, brechen Franz Beckenbauer und Fedor Radmann auf zu einer Reise rund um die Welt. Ihr erstes Ziel? Die Fußballhochburg Katar.
Katar war wie bis heute der Schlüssel in dieser Welt.
Katar, ihr erinnert euch, oder? Kleiner als Schleswig-Holstein, weniger Einwohner und Einwohnerinnen als Berlin und dennoch Gastgeber der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Für mich war es meine erste WM als ARD-Moderatorin. Ich habe tolle Erinnerungen an das Event. Kann aber gut sein, dass ihr eher denkt, ah, die WM mit Glühwein statt Biergarten. Und einige von euch erinnern sich vermutlich auch an die Graugänse im deutschen Team. Fußballerisch hat Katar 1999 genauso wenig eine Rolle gespielt wie heute. Aber das ist egal, denn eigentlich ist es weniger das Land, als vielmehr ein Mann, den Beckenbauer und Radmann auf ihrer ersten Reise besuchen. Einen, den Ex-FIFA-Mann Guido Tognoni gut kennt.
Einer der großen Macher des Weltfußballs war ein Mann, der eigentlich viel lieber im Hintergrund geblieben wäre. Das war Mohamed Bin Hammam.
Ja, noch ein Name. Und wieder einer, den ihr euch merken solltet. Mohamed Bin Hammam. Erst einer der FIFA-Stimmberechtigten. Eines der vier asiatischen Exco-Mitglieder. Also wichtiger Typ für Beckenbauer und Radmann. Auf Fotos ist der freundlich lächelnde Mann häufig im weißen Thaub zu sehen, dem langen, weiten Gewand, das man auf der arabischen Halbinsel trägt.
Ohne Mohamed Bin Hammam ging einige Zeit nichts. Und das war so irgendwie die höhere Weihe, wenn einer bei Bin Hammam seinen schönen kleinen Palast gehen konnte, mit ihm speisen konnte und mit ihm über die großen Züge des Weltfußballs reden konnte.
Guido Tognoni hat selbst jahrelang für Mohamed Bin Hammam gearbeitet.
Er war die Schlüsselfigur für manche Zeit, weil er hatte Beziehungen zu Afrika, er hatte Beziehungen zu Asien und das waren die kritischen. Nun, er hatte Beziehungen zu dem wunderbaren Jack Warner und so weiter und so fort. Und er war der Freund Sepp Blatter damals.
Er war ja in den Immobilien tätig schon. Also das war ein reicher Mann. Er hat ein Haus, in einem Jahr hatten wir mal, das ganze Exekutivkomitee bei ihm zu Hause. Und da mussten wir ja trennen, Männer und Frauen zum Essen und so. Aber das hat alles, er hat Räume und Räumlichkeiten.
Bin Hammam ist genau der Mann, der Beckenbauer und Radmann jetzt helfen könnte. Was genau beim Treffen in Doha besprochen wurde, ist bis heute unklar. Das Entscheidendste hat Mohamed Bin Hammam nach dem Treffen aber selbst verraten. In einem Pressebericht wird er gefragt, ob Franz Beckenbauer um seine Unterstützung für die deutsche Bewerbung gebeten habe. Übersetzt antwortet er:
Ja, Beckenbauer hat um Rückendeckung und um Katars Stimme gebeten. Wir werden das beobachten und wir werden den besten Bewerber unterstützen.
Bin Hammam antwortet außerdem, wenn es eine vereinte afrikanische Bewerbung gäbe, dann würde Asien die Afrikaner unterstützen. Die erste offizielle Station von Beckenbauers Werbereise endet. Eine sichere Stimme bringt er nicht mit nach Hause. Dass Charme alleine nicht reicht, um Stimmen zu gewinnen, ist spätestens jetzt allen klar. Angriffe aus der Tiefe zu starten, das war eine von Beckenbauers Stärken in seiner Zeit als Fußballspieler. Aus der Defensive kreativ nach vorne spielen. Und genau diese Fähigkeit braucht er jetzt auch als WM-Werber. Im Herbst 1999 reist der Kaiser mit Fedor Radmann durch Asien, sozusagen als doppelte Sturmspitze. Ihre Taktik beschreibt Radmann später im SWR-Porträt.
Wir haben immer ordentliche Gastgeschenke mitgebracht. Wir haben unsere Gastgeschenke auch entgegengenommen. Aber ansonsten war da nichts notwendig. Und ich sage mal, dem Emir von Katar müssen wir nichts schenken. Also, das glaube ich, wäre ein bisschen vermessen.
Dem Emir vielleicht nicht, aber einige Funktionäre haben ihre Stimme als Währung durchaus, naja, sagen wir mal, als Chance erkannt. Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober 1999. Hier findet der Kongress der Asian Football Confederation statt. Also eine Zusammenkunft des Verbandes, der vier FIFA-Exekutivstimmen stellt. Fedor Radmann präsentiert hier im Auftrag des Deutschen Fußballbunds das AFC Development Program. Klingt ein bisschen nach Nachwuchsförderung, ist aber vor allem eins: ziemlich gut geschnürte Entwicklungshilfe im Fußballformat. Für 25 asiatische Verbände gibt's Adidas-Ausrüstung im Wert von jeweils rund 60.000 D-Mark. Wochen später wird jedes Land sein Paket bekommen. Fast eine Tonne schwer pro Verband. Alles fein gebrandet mit dem deutschen Bewerbungslogo für die WM 2006.
Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
Ja, Weihnachten kommt in Asien diesmal von Adidas, organisiert vom DFB. Obendrauf gibt's Einladungen für Trainerkurse in Deutschland und Trainingslager für Jugendteams. Kleine Geschenke erhalten ja bekanntlich die Freundschaft. und bringen hoffentlich die dringend benötigten Stimmen der vier Asiaten. Noch begehrter als Fußbälle und Trikots ist aber eine andere Aufmerksamkeit, wie Beckenbauer-Biograf Florian Kienast erzählt.
Es ging beispielsweise um Spiele der Nationalmannschaft, dass die Nationalmannschaft dann vielleicht mal nach Thailand reist zu einem sportlich völlig bedeutungslosen Länderspiel. Aber in Thailand saß natürlich mit Makudi einer der Exekutivdelegierten, auf dessen Stimme es ganz besonders ankam.
Wenn die deutsche Nationalmannschaft nach Thailand reist, um dort zu spielen, kann der Verband vor Ort viel Geld verdienen. Tickets, Fernsehrechte, da können schon ein paar hunderttausend Dollar zusammenkommen. Der langjährige DFB-Funktionär Wolfgang Niersbach sieht das so.
Für mich ist das ein ganz normaler Ablauf, dass gefragt wird, auch Länder, wenn die, ich will jetzt bewusst keine Namen nennen, wenn die mal in wirtschaftlichen Nöten waren, da haben sie Anrufe bekommen, sagt, ja, könnt ihr nicht mal zu uns kommen, bei uns spielen, weil die genau wussten, was das auch an Einnahme bedeutet. Das sind dann auch Spiele vereinbart worden, soweit sie in den Kalender reinpassten.
Der ehemalige FIFA-Mitarbeiter Guido Tognoni.
Deutschland hatte einfach das geboten, was sie bieten konnten. Und das wurde natürlich von den anderen schamlos ausgenutzt.
Beckenbauer ging es wirklich einfach darum, dass man diese Spiele holt. Und er wusste, man muss dieses Spiel einfach mitspielen, weil die anderen tun es ja auch. Und die anderen fahren auch nicht zum Kaffee trinken um die Welt.
Ein Lächeln hier, ein Handshake dort, gemeinsame Golfspiele, tonnenweise Fußbälle und Trikots und das Versprechen eines Freundschaftsspiels. Aber zugesicherte Stimmen für die deutsche Bewerbung am Ende der Asienreise? Null. Franz Beckenbauer und Fedor Rathmann sind nun seit Wochen gemeinsam auf Reisen. Rathmann besetzt genau die Rolle, die bislang gefehlt hat. Ein Strippenzieher. Jemand, der weiß, was Beckenbauer guten Gewissens versprechen kann und soll. Für den Kaiser ist das Gold wert. Nicht nur politisch, sondern auch ganz persönlich. Genau dann, wenn der Kaiser die Nase voll hat, ist Rathmann da. Das erzählt Beckenbauer später dem SWR.
Ja, ich denke, da gehört schon fast ein freundschaftliches Verhältnis dazu. Denn ich war öfter daran, ihn zu ermorden, weil ich habe das so mit meinem bayerischen Geschick und mit dieser bayerischen, sprichwörtlichen bayerischen Diplomatie. Und er war so der Motor. Er hat mich immer gedrängt. Er hat gesagt, du, jetzt müssen wir da morgen in der Früh um 5:30 und dann um 6:30 und dann ist es zugegangen. Da sage ich, eines Tages ermorde ich.
Beckenbauers Motor geht mit ihm auch auf die nächste lange Reise. Und die führt nach Afrika. Afrika? Ja, genau. Der Kontinent, auf dem mit Sicherheit keine Stimme für Deutschland gewonnen werden kann. Denn mit Marokko, aber besonders mit Südafrika, bewerben sich ja gleich zwei afrikanische Länder um die WM 2006. Doch diese Reise ist auch eine Frage von Respekt, wie Ex-DFB-Mann Theo Zwanziger sagt.
Du musst auch zu denen gehen, von denen du weißt, dass sie dir keine Stimme geben. Es wäre absolut respektlos gewesen, wenn wir so das Gefühl hatten, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Das wäre ja eine Katastrophe gewesen. Man muss natürlich gerade dort auch und auch intensiv denen klar machen, hier, wir wollen für euch alle eine tolle WM bauen.
Gewinnen kann man bei der Reise also eigentlich nichts. Verlieren aber schon. Sympathie zum Beispiel. Beckenbauer-Biograf Kienast.
Was der Rathmann auch immer wieder gesagt hat, Franz, wir dürfen nicht die große Goschen riskieren. Das heißt, wir Deutschen sollten uns hüten davor, großspurig aufzutreten in der Welt, irgendwie mit einem postkolonialen Imperialistengehabe. Das kommt nie gut an, wenn Deutsche so in der Welt rumreisen.
Die deutsche Strategie heißt Bescheidenheit. Zuhören, Respekt zeigen, nichts ablehnen. Und genau das macht der Kaiser. In Ghana, Botswana, Kamerun, überall. Ein freundliches Kaleidoskop landestypischer Spezialitäten, einheimischer Bräuche und Kulturen. Man könnte fast sagen, ein bisschen so, wie man das aus Bayern kennt. Doch dann landen sie in Mali. Auch hier geht alles wie immer los. Hände schütteln, lächeln, Grüß Gott hier, Servus da. Franz Beckenbauer ist in seinem Element. Was sich dann zuträgt, beschreibt die Süddeutsche Zeitung später. Denn plötzlich steht da etwas. Ein Geschenk. Es hat vier Beine, ein längliches Gesicht. Es ist ein lebendiger Hammel. In diesem Moment dürfte selbst der sonst stets eloquente Franz Beckenbauer kurz sprachlos gewesen sein. Beckenbauer gibt dem Tier erstmal einen Namen. Und man muss sagen, bei der Namensfindung ist er nicht ganz so kreativ wie früher auf dem Spielfeld. Er nennt den Hammel schlicht Bock. Aber was soll er denn bitte mit einem kastrierten Schafbock? Nur das Geschenk des Gastgebers ablehnen? Na, das geht ja auch nicht. Und dann dribbelt sich Franz Beckenbauer charmant durch dieses diplomatische Minenfeld. Also so ein malischer Bock, der gehöre natürlich am besten nach Mali, erklärt er seinen Gastgebern. Und überhaupt, das Tier ins Flugzeug zu bekommen, sei leider auch nicht möglich. Das Ende vom Lied, Bock bleibt, Beckenbauer reist weiter. Ob beim Abschied ein Tränchen geflossen ist, das ist leider nicht überliefert. Mali ist zwar gut gegangen, erwartungsgemäß liegt die Anzahl der zugesicherten Stimmen aus Afrika nach dieser Reise aber bei null. Es ist Februar. Ein neues Jahrtausend ist angebrochen. Die Mission von Beckenbauer und Rathmann ist aber immer noch dieselbe. Das nächste Auswärtsspiel ihrer Werbetour führt die beiden nach Mexiko. Mexiko, mi amor, mi amor, mi amor. 14 Jahre zuvor, 1986, hatte Beckenbauer die deutsche Nationalmannschaft hier bei der Weltmeisterschaft als Teamchef bis ins Finale geführt. Welchen Status er nach wie vor im Land hat, macht die Anekdote deutlich, die Beckenbauer-Biograf Florian Kienast erzählt. Der Kaiser und Fedor Rathmann haben gerade an einer Tankstelle irgendwo im Land Halt gemacht.
Und dann waren da zwei Frauen und die sind dann wirklich, haben sich bekreuzigt und sind in die Knie gegangen, als ob Jesus oder der liebe Gott oder vielleicht sogar Diego Maradona vor ihnen erschienen wäre.
Aber leider sind die beiden Frauen nicht stimmberechtigt. Eine der Stimmen, die Beckenbauer und Rathmann in diesem Teil des Erdballs einzusammeln hoffen, die sitzt im Karibikstaat Trinidad und Tobago. Das ist nämlich das Zuhause von FIFA-Wahlmann Jack Warner. Ein Kamerateam der ARD begleitet die Reise in die Karibik.
Flughafen Miami, 16 Stunden von zu Hause entfernt. Wieder einmal warten bei 32 Grad. Wer eine WM ausrichten will, lernt vor allem die Flughäfen dieser Erde kennen. Und wer eine WM ausrichten will, darf auch nicht zimperlich sein, was Reisezeiten und Verkehrsmittel angeht.
In dem Beitrag sehen wir Beckenbauer in Hemd und mit Aktenkoffer ein kleines Flugzeug besteigen. Die Sonne brennt. Während das Flugzeug über das türkisfarbene Meer der Karibik fliegt, blickt Beckenbauer gedankenverloren aus dem kleinen Fenster.
Wie oft er um die Welt geflogen ist, um die WM nach Deutschland zu holen, das hat er nicht gezählt. Sicher ist nur, er war überall, wo es wichtig war.
Aber ein wichtiges Treffen liegt noch vor ihm. Das Treffen mit einem Mann aus dem FIFA-Exekutivkomitee, der gefürchtet und berüchtigt ist. Davon erzählt Ex-FIFA-Mann Tognoni.
Es hat Leute gegeben wie Jack Warner, die haben einfach schamlos abkassiert. Links und rechts. Ich meine, Jack Warner hat erfolgreich die Leute erpresst.
Jack Warner ist zu dieser Zeit einer der einflussreichsten Männer im Weltfußball. Vizepräsident der FIFA und Chef des Fußballverbands für Nord- und Mittelamerika. Na, klingelt da was bei euch? Genau, das eigenartige Fax, das der DFB zu Beginn unserer Folge erhalten hat, das um die Spende von 1 Million Dollar gebeten hat, als Ansporn und so, das kam genau von diesem Verband. Jack Warners Verband CONCACAF. Das ist die Abkürzung für Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football, hat 3 Stimmen im Exekutivkomitee. Die können bei der Abstimmung definitiv den Unterschied machen.
Man musste mit Jack Warner sehr nett umgehen, was man auch immer darunter verstehen wollte.
Deshalb legen sich Beckenbauer, Rathmann und der DFB beim Besuch in der Karibik mächtig ins Zeug, wie der ARD-Bericht damals nahelegt.
Die erste karibische Nacht nach rund 20 Stunden Reisezeit. Der DFB hat die Teilnehmer des CONCACAF-Kongresses eingeladen, des Fußballverbandes für Nord- und Mittelamerika und für die Karibik.
Ja, sie veranstalten eine karibische Nacht in der Karibik. Es ist Abend geworden. Die Hotelterrasse mit ihren Palmen ist in ein pinkes Licht getaucht. An einer Wand hängt das Logo der deutschen WM-Bewerbung. Es gibt einen Cocktailstand, der Barkeeper dahinter trägt eine Art Hawaii-Hemd. Das sieht ja alles ein bisschen aus wie beim Straßenfest in der Kleinstadt. Oder wie in diesem 80er-Jahre-Film Cocktail mit Tom Cruise. Nur halt eben ohne Tom Cruise.
Für das kleine deutsche WM-Team beginnt der Gesprächsmarathon von Nassau.
Im Beitrag ist jetzt auch Franz Beckenbauer zu sehen, vertieft in ein Gespräch.
Und nach rund 25 Stunden gibt es dann endlich Abendessen. Ein deutsches Buffet oder was sich der karibische Koch so darunter vorstellt.
Doch wichtiger als das deutsche Buffet ist der Termin, den die Deutschen hier noch haben. Die Bedingungen dafür legt Jack Warner fest. Der Termin ist um 5 Uhr morgens. Offiziell, weil Warner Frühaufsteher ist. Beckenbauer-Biograf Florian Kienast hat noch eine andere Erklärung.
Und er gesagt hat, also wenn, dann spielt er hier nach meinen Regeln und tanzt nach meiner Pfeife. Deswegen mussten die alle um 5 in der Früh auf der Matte stehen. Und er hat ihnen aber gleich gesagt, ich stimme nicht für euch, aber ihr könnt trotzdem mal sagen, was ihr anzubieten hättet.
Das Treffen bei Jack Warner dauert nur eine knappe Stunde. Vielleicht, weil Franz Beckenbauer und Fedor Rathmann zu diesem Zeitpunkt nicht viel mehr als ein paar Adidas-Fußbälle, Austauschprogramme für Jugendfußballteams und ein Freundschaftsspiel zwischen Trinidad und Tobago und dem FC Bayern anzubieten haben. Immerhin, Jack Warner bekommt noch eine Einladung nach Deutschland zum 100-jährigen Jubiläum des FC Bayern München. Auf DFB-Kosten, versteht sich. Und das unmittelbar vor der entscheidenden Wahl des FIFA-Exekutivkomitees. Ich nenne das jetzt mal Ansporn und so. Aber unterm Strich, karibische Cocktailnächte hin oder her, am Ende dieser Reise ist die Anzahl der gesicherten Stimmen, yes, null. Es bleiben noch rund 1,5 Monate bis zur alles entscheidenden Abstimmung. Beckenbauer und Rathmann ziehen zwar routiniert weiter, aber etwas ist jetzt anders.
It would be great to be the host and as I mentioned to you, then we're still walking from here. We are going to Samoa to convince this part of the world Germany is the right place.
Der Kaiser, er klingt nicht mehr euphorisch. All die Rückschläge auf seinen Reisen um die Welt, ja, sie scheinen Spuren hinterlassen zu haben. Entsprechend schlecht ist die Stimmung, als er und Fedor Rathmann im Mai 2000 am anderen Ende der Welt ankommen. Der Kongress des Fußballverbandes von Ozeanien findet nicht etwa in Australien statt, sondern auf Samoa. Wenige Orte auf dem Erdball sind weiter von München entfernt. Samoa bedeutet tausende Kilometer bis zum nächsten größeren Land. Kaum Flugverbindungen, viel Ozean, sehr viel Himmel. Und irgendwo dort soll Franz Beckenbauer jetzt Stimmen für den Zuschlag für die WM 2006 sammeln. Genauer gesagt, eine Stimme. Denn mehr hat der Verband von Ozeanien nicht im Exekutivkomitee. Welche bedeutende Rolle ausgerechnet diese eine Stimme bei der Wahl am Ende spielen würde, das kann sich Franz Beckenbauer zu diesem Zeitpunkt nicht ausmalen. Charles Dempsey, der diese Stimme vergeben darf, und Beckenbauer, sie verstehen sich gut. Sie teilen zum Beispiel die Liebe zum Golfen. Das hilft aber nix, da Dempsey als Neuseeländer nämlich im Zweifel für die Engländer, den Partner im Commonwealth, stimmen wird. Kurzum, die Lage ist hoffnungslos. Da sitzt Beckenbauer nun also an einem der schönsten Orte der Welt, dem Taffa-Taffa-Strand. Und er kann es doch nicht genießen. Er ist gestresst und ernüchtert. Waren etwa all die Reisen, all die Gespräche, all das Händeschütteln am Ende umsonst? Was machen sie überhaupt hier, wenn dieser Verband eh nur eine mickrige Stimme zu vergeben hat? Vielleicht denkt Beckenbauer hier zum ersten Mal darüber nach, wie es wäre, zu scheitern. Als Verlierer aus diesem Spiel zu gehen. Bis jetzt ging es für ihn im Leben immer nur bergauf. Aus dem beschaulichen München-Giesing raus in die weite Welt. Ein Star ist er geworden, ein Millionär obendrein. Und am wichtigsten, eine Ikone des Fußballs. Hätte er es dabei vielleicht belassen sollen? Beckenbauer legt die Füße auf den Tisch. Dann bemerkt er den Blick von Fedor Rathmann. Der ist nicht irritiert, sondern begeistert. Ach, Franz, du und deine göttlichen Füße. Seine Füße. Sie haben ihn so weit gebracht, ihm all das hier doch erst ermöglicht. Dennoch, es ist der Tiefpunkt seiner Werbereise. Irgendwann schläft Beckenbauer in seinem Hotelbett auf Samoa ein. Aber manchmal kommt die nötige moralische Unterstützung ja von weit her. Von sehr weit sogar. In Deutschland, am anderen Ende der Welt, läuft gerade der letzte Spieltag der Bundesliga. Leverkusen ist Tabellenführer und will an dem Tag bei der kleinen Spielvereinigung Unterhaching, ja, die waren damals erstklassig, den Sack zumachen. Bayern München wäre dann nur Vizemeister. Aber dann?
Das ist meine Frau dran. Sagt, steh auf, wenn du ein Bayer bist. Ich habe überhaupt nicht gewusst. Ja, was ist los? Ja, wir haben's.
Leverkusen patzt und wird zu Vizekusen. Und Bayern München bejubelt völlig außer Rand und Band die überraschende Meisterschaft.
Jetzt bin ich zum Federhandtuch angezogen. Ja, klar, ich musste über den Gang. Ich denke mal, ja, wenn da einer kommt, dann verhaften sie mich gleich, wenn ich nackt gegangen bin.
Blank ziehen, das muss das deutsche Bewerberteam, wenn es darum geht, zu diesem Zeitpunkt eine Erfolgsbilanz zu vermelden. Warum dann das Ganze nicht auch wortwörtlich nehmen? Im Adamskostüm, mit einem Handtuch als Feigenblatt, steht der Kaiser vor der Zimmertür seines Kollegen Rathmann.
Also ich glaube, nee, was ist los, ich will da aufmachen.
Der verschlafene Rathmann öffnet die Tür.
Ja, was ist los, ausgeschaut oder wie nach einem... Was weiß ich. Na, dann sage ich, Feder, wir sind Meister. Jetzt haben wir gekupft. Ja, natürlich pudelnackert.
Und nicht nur die beiden sind an dem Abend im Hotel am Ende der Welt. Auch FIFA-Präsident Sepp Blatter ist vor Ort. Ex-DFB-Mann Wolfgang Niersbach hat vom Kaiser selbst gehört, was sich dann zugetragen hat.
Franz Beckenbauer hat mir dann erzählt, dass er, nachdem er die Nachricht gehört hatte, also entweder pudelig nackt oder mit Unterhose auf dem Flur gestürmt ist und hat dann beim Sepp Blatter an die Tür geklopft und hat gesungen, steht auf, wenn ihr Bayern seid. Ob der Sepp Blatter, wie auch immer bekleidet, aufgestanden ist, weiß ich nicht, weil ich kein Augenzeuge war.
Ja, ist vielleicht auch besser, dass es keine weiteren Augenzeugen gab. Und jetzt Kopfkino aus, bitte. Weiter geht's. Während der FC Bayern München also deutscher Meister wird, machen sich Franz Beckenbauer und Fedor Rathmann nach ihrer monatelangen Reise um die Welt auf den Weg nach Hause.
Und der letzte Kongress war dann in Luxemburg, UEFA, ein paar Tage vor der Entscheidung bei der FIFA.
Es ist der 30. Juni 2000, als im Parkhotel in Luxemburg der Europäische Fußballverband zusammenkommt. 8 Stimmen hat die UEFA im Exekutivkomitee. So viele wie kein anderer Verband. Aber durch die Bewerbung der Engländer, ihr erinnert euch, die mit viel Geld und den PR-Profis, sind dem deutschen Team um Beckenbauer, Rathmann und Niersbach nicht mal diese 8 Stimmen sicher. Franz Beckenbauer wirkt müde, beinahe lustlos, wie ein anwesender Journalist beobachtet. Der Kaiser sitzt während der Veranstaltung nicht vorne bei den Funktionären und Würdenträgern, sondern hinten, in der letzten Reihe bei den Journalisten und liest Zeitung. Siegessicher? So wirkt Beckenbauer ganz und gar nicht. Aber was dann passiert, das weckt auch das Interesse des Kaisers. Kurz vor Ende des Kongresses kommt der FIFA-Generalsekretär Michel Senrufinen auf DFB-Mann Wolfgang Niersbach zu.
Und bei diesem Kongress in Luxemburg wurde bekannt, dass die Brasilianer ihre Bewerbung zurückgezogen haben. Es waren dann also noch 4 im Rennen.
Bewerber Brasilien ist raus? Wieso das denn?
Jetzt fragen Sie mich nicht, ich weiß ja auch nicht alles. Brasilien hatte dann die Bewerbung zurückgezogen. Ich nehme an, weil sie die Aussichtslosigkeit gesehen haben, weil sie die technischen Voraussetzungen einfach auch nicht erfüllt haben.
Genau das bringt nur 5 Tage vor der entscheidenden Abstimmung alles im deutschen Team ins Wanken. Denn wie Beckenbauer-Biograf Kinas zusammenfasst, die Brasilianer,
Sie haben gesagt, Sie verzichten jetzt auf Ihre Kandidatur und würden jetzt komplett Ihre Stimmen für Südafrika geben. Und das war natürlich ein enormer Rückschlag. Und gerade für Beckenbauer war das ein fatales Signal.
Es ist kaum noch Zeit, das Ruder herumzureißen. Der deutsche Traum von der WM 2006 ist nur 5 Tage vor der Abstimmung so gut wie geplatzt.
Sie können noch so viele Gespräche führen, die mit der absoluten Zusicherung enden.
Aber dann kann ganz plötzlich etwas ganz Seltsames. Ein Mitglied des Exekutivkomitees ist abgereist.
Es war klar, dass durch Nichtabstimmen die Mehrheiten sich veränderten. Marginal, aber wichtig. Da rätsel ich bis heute noch ein bisschen, warum Warum ist der weggegangen?
Und dann kommt plötzlich ein Player ins Spiel, den bisher niemand auf dem Schirm hatte.
Es war eine so erbärmliche Präsentation, dass wir gedacht haben, wir müssen eingreifen, wir müssen etwas tun. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einen Fax runtergetippt.
Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Schräge Geschichten aus der Welt des Fußballs gab es in den 90ern wirklich viele. Und für nicht wenige davon ist er hier verantwortlich.
Ich habe außergewöhnlich viel geraucht. Ich habe außergewöhnlich viel gefeiert. Ich habe außergewöhnlich wenig geschlafen. Ich habe außergewöhnlich wenig trainiert.
Mario Basler, bekannt geworden durch seine überragende Schusstechnik, seine legendären Tore und das Image des Draufgängers, dem jede Party wichtiger war als das Training. Bis heute gehört Basler zur Fußballkultur Deutschlands. Die einen feiern ihn, die anderen können ihn nicht mehr hören. Denn Mario Basler sagt, was er denkt. Er schimpft über den heutigen Fußball und prahlt mit eigenen fußballerischen Glanzleistungen. Auch wenn er damit aneckt. Im Podcast Mario Basler – Letzter Typ trifft Sportjournalistin Katharina Reckers Mario Basler für 3 Tage in einem kleinen Vereinsheim in der Pfalz. Sie will verstehen, warum Basler so ist, wie er ist, wie er es geschafft hat, sein Image als prolliger Sprücheklopfer fast 30 Jahre erfolgreich hochzuhalten und wieso er dafür über Generationen hinweg gefeiert wird. Und dabei erfährt sie so einiges über den Ex-Fußballer, womit sie vorher nicht gerechnet hat. Ich empfehle wirklich mal reinzuhören in Mario Basler, Letzter Typ in ARD Sounds. Ihr werdet es nicht bereuen. Das Geld zu Gast bei Freunden. Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Produziert von der Bild- und Tonfabrik für die Sportschau im Auftrag des SWR. Ein Podcast von Florian Nöte und Simone Schillinger, erzählt von mir, Esther Sedlacek. Executive Producerin der Bild- und Tonfabrik, Desiree Klein. Redaktionelle Mitarbeit, Lilly Solms und Fridolin Menzel. Archivrecherche, Lilly Solms. Originalmusik, Laura Thiem. Sounddesign und Schnitt, Fridolin Menzel und Laura Thiem. Produktionsleitung, Bild- und Tonfabrik, Vanessa Hömig. Coverdesign, Marc Trompetter. Projektleitung, SWR, Chris Eckert. Redaktion, SWR, Christoph Pietsch, Timo Klump, Holger Kühner. Neue Folgen von Das Geld zu Gast bei Freunden hört ihr immer eine Woche früher in ARD Sounds. Erzählt allen von diesem Podcast und selbst wenn die keine Fußballfans sind, umso besser. Denn um Fußball geht's ja nicht, sondern um eine Geschichte, die so verrückt ist, dass sie eigentlich gar nicht wahr sein kann.